NDR Info. Themen des Tages.
Es ging um echtes und gewolltes Misstrauen. Es ging um einen Wahlkampfauftakt aus dem Plenarsaal des Bundestages heraus und um den wichtigsten Schritt auf dem Weg zur vorgezogenen Neuwahl. Kanzler Olaf Scholz legt es nun beurkundet vor, der Bundestag setzt kein Vertrauen mehr in ihn. Aber er glaubt, dass es ihm die Deutschen hoch anrechnen werden, dass er den Ampelzwist lange ausgehalten hat.
Politik ist kein Spiel, liebe Kolleginnen und Kollegen. In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche Reife. Wer in eine Regierung eintritt, der trägt Verantwortung für das ganze Land. Verantwortung, die über das eigene Parteiprogramm, die eigenen Wählerinnen und Wähler hinausgeht. Verantwortung für 84 Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Ex-Finanzminister Lindner, der die Koalition schon lange verlassen und damit beenden wollte, sieht die Schuld fürs Aus der Regierung dagegen beim Kanzler.
Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Strukturkrise unserer Wirtschaft lange bis in dieses Jahr hinein geleugnet. Und danach hat er sich der notwendigen Neuausrichtung der Wirtschafts- und Finanzpolitik verweigert. Deshalb hat er kein Vertrauen mehr verdient.
Alles zur Abstimmung über die Vertrauensfrage und die Debatte darüber gleich in den Themen des Tages an diesem Montag. Ich bin Markus Schubert. Guten Abend. Außerdem geht es gleich darum, wie die EU und die Außenminister ihrer Staaten mit den neuen Herrschern in Syrien umgehen wollen und wie Frankreich seiner Überseeregion im Indischen Ozean bei der Bewältigung der Folgen des Zyklons Chido beistehen will. Zuerst aber beleuchten wir ausführlich, was sich da heute unter der Reichstagskuppel abspielte. Olaf Scholz stellte nach dem Scheitern seiner Koalition die Vertrauensfrage und erhielt die erwartete Antwort. Keine Mehrheit im Hohen Haus steht mehr hinter ihm. 207 Abgeordnete spendeten Vertrauen, 394 stimmten gegen den Kanzler, 116 enthielten sich. Und während der Oppositionsführer, der Kanzler werden will, genüsslich die Schadensbilanz der Ampelregierung ausbreitete, stürzte sich der Kanzler, ob aus Mut oder aus Verzweiflung, ohne großen Blick zurück, den Deutschen entgegen. Effi Seibert fasst die Debatte zusammen.
Die Vertrauensfrage ist ein außerordentlicher Moment, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und wünschte sich dafür folgende Spielregeln für die Debatte.
In Würde und in Anstand.
Tatsächlich war es dann aber eher so, wie der Gong am Anfang vermuten ließ. Eine Art Rede-Boxkampf. So wie heute wird es wohl in den nächsten 2 Monaten Wahlkampf klingen. Den Auftakt machte Olaf Scholz mit einem Frontalangriff auf den Ex-Partner FDP.
In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche Reife.
Sein Rivale, CDU-Chef Friedrich Merz, boxte umgehend zurück.
So wie Sie die FDP und insbesondere Christian Lindner hier heute Morgen adressiert haben. Herr Bundeskanzler, das ist nicht nur respektlos, sondern es ist eine blanke Unverschämtheit.
Auch der grüne Spitzenkandidat Robert Habeck bekam von Merz eins auf die Nase für seine Wirtschaftspolitik.
Suchen Sie sich mal einen Koalitionspartner, der das mitmacht. Wir sind es nicht, Herr Habeck. Diese Wirtschaftspolitik, die machen Sie mit uns in jedem Falle nicht.
Habecks Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Er konterte damit, dass die Versprechen aus dem Unionswahlprogramm den Realitätscheck nicht bestehen würden.
Die Vorschläge der Union sind nicht gegenfinanziert. Sie können das alles vergessen. Glauben Sie ihnen kein Wort, nichts davon kann kommen. Oder Sie geben andere Zusagen und Versprechen auf.
Versprochen wurde heute viel. Der Kanzler warb dafür, die Schuldenbremse zu modernisieren, um in Deutschland zu investieren und eine funktionierende Infrastruktur aufzubauen. Er versprach stabile Renten, etwas billigere Lebensmittelpreise, einen Mindestlohn von 15 Euro und Sicherheit in Kriegszeiten. Keine Tauruslieferungen, keine deutschen Soldaten in der Ukraine. Friedrich Merz versprach für die Union weniger Steuern für die Wirtschaft, nicht nur auf erneuerbare Energien setzen und mehr Arbeit, und zwar in Stunden.
Insgesamt ist die Arbeitszeit in unserem Land zu niedrig. Wir werden uns alle ein bisschen mehr anstrengen müssen. Wir werden alle mehr arbeiten müssen.
Der Grüne Robert Habeck versprach ein bezahlbares Leben und Klimaschutz und Investitionen in die Infrastruktur. Die Vorgängerregierungen hätten zwar keine Schulden gemacht, dafür sei aber alles kaputt.
Die Schuld war nicht mehr im Haushalt, die Schuld ist in einer runtergewirtschafteten Bundeswehr, bei bröselnden Brücken, bei verspäteten Bahnen, bei nicht sanierten Schulen, bei fehlender Investitionstätigkeit im Lande.
Und so wurde die Debatte um die Vertrauensfrage zu einer riesigen Wahlkampfarena. Der Bundestag war voll besetzt bis auf den letzten Platz. Und ja, auch das Wort Vertrauen kam vor.
Sie, Herr Scholz, haben Vertrauen nicht verdient.
Für unser Land, für Deutschland werde ich jeden Tag weiter alles geben. Und dafür bitte ich Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, um Ihr Vertrauen.
Es geht auch um die Frage, wie gewinnt Politik, Politikerinnen und Politiker Vertrauen zurück.
Evi Seibert berichtete, und am Telefon in den NDR-Info-Themen des Tages jetzt der Politikwissenschaftler Professor Thorsten Faas. Er forscht und lehrt an der Freien Universität Berlin. Guten Tag.
Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Wenn man weiß, dass man sie eh verlieren wird, kann man auch erzählen lassen, man habe die Vertrauensfrage stellen wollen, um sie zu verlieren und Neuwahlen herbeizuführen. Aber ist das wirklich das Muster des Vorgehens von Olaf Scholz gewesen, so über Wochen? Oder ist er eben durch das Scheitern seiner Koalition schon sichtbar ohne Vertrauen dagestanden?
Nein, er hat natürlich sichtbar die Regierungsmehrheit verloren und damit das Vertrauen im Parlament. Und er hat das heute sehr offensiv nach vorne gewandt. Er hat ja im Prinzip den Adressatenkreis, die Abgeordneten, ignoriert und gleich zu den Bürgerinnen und Bürgern gesprochen, um deren Vertrauen geworben. Da wurde schon sehr, sehr deutlich. Eigentlich hat das heute offiziell den Beginn des Wahlkampfs markiert, aber eben auch das Ende der Kanzlerschaft Scholz, zumindest was diese erste Legislaturperiode aus seiner Sicht betrifft.
Aber kann Scholz als der selbstlose und trotzige Ampelbeender, der jetzt in den Vorwahlgang schaltet, in den Wahlkampf ziehen? Oder klebt ihm, mal abgesehen von Wirtschaftsdaten und geopolitischem Trouble, doch das Image des gescheiterten und jetzt praktisch abgewählten Kanzlers an ihm?
Ja, natürlich. Das ist aus Sicht der SPD und auch für den Kanzler selber eine sehr, sehr große Gefahr. Ich glaube, das erklärt auch die erneut scharfen Angriffe, die wir gegen Christian Lindner, gegen die FDP gehört haben, zum wiederholten Male, um eben hier sehr, sehr deutlich zu machen, wer aus seiner Sicht schuld am Scheitern der Ampel ist, nämlich nicht zuvorderst er, sondern eben die nicht verlässlichen Liberalen. So hat er es heute dargestellt. Und auch daran merkt man, dass wir so einen ambivalenten Wahlkampf erleben werden. Einerseits der Blick zurück, was ist da eigentlich passiert in den letzten 3,5 Jahren, wer ist da schuld daran? Aber natürlich auch der Blick nach vorne, was hat man jetzt vor, was sind die Programme, mit denen man in den Wahlkampf zieht? Es wird ja oft als Richtungsentscheidung auch dargelegt. Insofern muss es dann natürlich auch um die Inhalte für die kommenden Jahre gehen.
Und wo steckte nach diesem Duell Scholz-Merz zum Auftakt der Debatte der Vizekanzler und grüne Spitzenkandidat Robert Habeck, heute im grauen Dreiteiler am Pult? Steht er irgendwo zwischen Baum und Borke, zwischen seinem alten Posten und dem, den er vielleicht anstrebt?
Ja, von Robert Habeck haben wir durchaus andere Töne gehört, als wir das von Scholz, Merz, Lindner gehört haben, nämlich doch durchaus nachdenklichere Töne auf der einen Seite. Er hat darauf hingewiesen, dass es überhaupt keine Garantie gibt, dass die nächste Regierung stabil, einfach, so wie früher ist. Aber er hat eben durchaus auch versucht klarzumachen, dass auch eine große Koalition, über die er sehr lange gesprochen hat, vielleicht auch nicht die beste Option ist. Die steht ja so ein bisschen im Raum als mögliche nächste Regierung. Und auch dagegen hat sich Habeck versucht, doch sehr deutlich abzugrenzen. Denn daran können die Grünen kein Interesse haben. Auch das hat er schon gezeigt. Es ging durchaus auch schon um strategische Aufstellungen für den Wahlkampf. Aber in der Tat, im Vergleich Scholz-Habeck kam da doch von Robert Habeck im Ton, aber auch im Inhalt durchaus andere Töne. Er ist ja auch selber Kanzlerkandidat.
Wie hat der FDP-Chef, der der Regierungsbank seit einiger Zeit wieder gegenüber sitzt, seine Rolle heute gestaltet? Als lustvoller Sprengmeister, zufrieden mit den Abbrucharbeiten oder schon wieder mit demonstrativem Gestaltungswillen, an wessen Seite auch immer?
Ja, das ist schon eine schwierige Situation, in der die FDP da ist, denn sie kann nicht mehr wie Scholz und die SPD, aber auch die Grünen auf das verweisen, was man jetzt immer noch versucht, sondern man ist eben jetzt Oppositionsparteien. Zugleich klebt eben doch eben auch der Makel dieser Ampelregierung sehr deutlich an der FDP. Und dieses Changieren, das fällt der FDP tatsächlich schwer. Und über all dem liegt natürlich die ganze Debatte um dieses D-Day-Papier, das bewusste Herbeiführen des Auseinanderbrechens der Ampel. Also man merkt schon, die FDP ist da in einer wirklich schwierigen Situation. Lindner hat das versucht, durch einen durchaus forschen Auftritt heute zu kompensieren. Aber das ist schon eine schwere Belastung für ihn und die Kampagne. Das ist doch sehr sichtbar geworden.
Die Debatte, Sie sagen, es hat es gezeigt, jeder wirbt und kämpft für sich. Wenn sich im Wahlkampf keine Koalition abzeichnet, also weder inhaltlich noch zwingend rechnerisch, sind sich die Wählerinnen und Wähler dann, Professor Faas, Ihrer Ansicht nach klar, dass sie wieder nicht wissen, was aus ihrer Stimme wird und am ehesten etwas, was sie mit ihrer Stimme eigentlich nicht befördern wollten?
Ja, das sehen wir ja durchaus schon länger, dass die Zeit nach dem Wahltag mindestens so spannend ist wie die Zeit davor, weil sich viele Machtfragen eben dann erst tatsächlich entscheiden. Wer kann mit wem? Welche Türchen sind da noch auf? Welche sind definitiv zu? Und wir erleben ja nicht nur im Bund eine schwierige Situation, das Auseinanderbrechen der Ampel. Wir haben ja auch in den drei Ostwahlen, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, erlebt, wie schwierig Koalitionsbildungsprozesse in diesen Zeiten sind, was es da auch für neue Bündnisse braucht, um überhaupt stabile Regierungen zu bilden. Also auch das ist heute an verschiedenen Stellen deutlich geworden. Da ging es auch um persönliche Verwerfungen mit Blick auf die Ampel. Aber da sind auch durchaus strukturelle Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben und die auch nach der Wahl im Februar sehr, sehr präsent sein können. Kann auch alles ganz anders sein. Vielleicht haben wir sehr schnell eine stabile, vielleicht große Koalition. Aber garantiert ist das alles in diesen turbulenten Zeiten sicherlich nicht.
Thorsten Faas, Professor für Politikwissenschaft an der FU Berlin.
NDR Info. Die Meinung.
Die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Anna Engelke, kommentiert nun die Vertrauensfrage, die Debatte und den nun amtlichen Wahlkampfstart.
Der Bundeskanzler, der üblicherweise an niemanden Fragen hat, musste dieses Mal selbst eine Frage stellen, die Vertrauensfrage. Dass Olaf Scholz sie verloren hat, war geplant und es ist richtig. Denn kaum noch jemand hat ihm und seiner Regierung vertraut. Im Bundestag war nicht zu erkennen, wo und wie sich bei den Zuschauern neues Vertrauen aufbauen könnte. Der Bundeskanzler hat sich selbst ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt, wie immer. Respekt war ein zentraler Begriff seiner Kampagne 2021, betonte Olaf Scholz, um dann ein weiteres Mal ohne jeden Respekt mit den Freien Demokraten abzurechnen. Der Oppositionsführer Merz fand an der Ampelbilanz logischerweise nichts Lobenswertes. Wenn Merz den Sozialdemokraten 22 Regierungsjahre voller Versäumnisse vorwirft, muss er allerdings unter den Tisch fallen lassen, wessen Juniorpartner die SPD so viele Jahre lang war. Sonst vertraut dem Neuanfang der Merz-CDU nämlich keiner. Robert Habeck war der einzige Redner der gescheiterten Regierung, der auch mal leise eigene Fehler einräumte. Lauter war aber seine Warnung vor einem Weiter-so. Damit meinte er allerdings die Vorschläge aus dem CDU-Wahlprogramm. Für sich selbst hält er ein Weiter-so für sehr richtig. Genau wie die Herren Scholz und Lindner findet auch Robert Habeck, dass er sich durch 3 Jahre in der Ampelkoalition für noch mehr Regierungsaufgaben empfohlen hat. Aber die Vertrauensfrage war ja auch nur eine parlamentarische Formalie. Es ging ganz gewiss nicht um das Selbstvertrauen der 3 Köpfe von SPD, Grünen und FDP. Das ist durch keine Frage wirklich zu erschüttern.
Die Meinung von Anna Engelke in den NDR-Info-Themen des Tages. Für die Europäische Union und die Außenministerinnen und Minister ihrer Mitgliedstaaten kam das Ende des Assad-Regimes offenbar so plötzlich und unerwartet wie für die meisten Syrerinnen und Syrer. Jetzt sitzt da eine schillernde islamistische Miliz, die sich offen zeigt für eine Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen. Da will auch die Europäische Union nicht länger beiseite stehen. Die Außenbeauftragte Kallas schickt einen Diplomaten nach Damaskus und formulierte mit den Außenministern bei ihrer Ratssitzung heute auch Ideen, wo es denn hingehen soll im neuen Syrien. Thomas Spickhofen.
Ich finde, wir haben uns sehr schnell eingebracht in den Prozess, sagt Kaya Kallas, die neue Außenbeauftragte der EU.
I think we have been very fast in really being also in this process.
Am Wochenende habe sie mit arabischen Ländern, der Türkei, den USA über die Lage diskutiert, heute einen Top-Diplomaten nach Damaskus geschickt, damit er Kontakte zur neuen Führung suche. Und jetzt rede man bei den Außenministern der EU darüber, auf welcher Ebene man mit wem zusammenarbeiten wolle und wie es nun weitergehe. Mit Blick darauf, wie die Europäische Union normalerweise funktioniere, sei man ziemlich schnell gewesen, findet Kallas.
So I think in terms of European Union usually functioning, we have been quite fast.
Michael Ohnmacht heißt der Mann, der nun vor Ort den direkten Kontakt suchen soll. Ein deutscher Diplomat, ein gelernter Islamwissenschaftler, bis zum Sommer Botschafter in Libyen, seitdem in Brüssel Leiter der EU-Delegation für Syrien. Der 57-Jährige soll nun Verbindungen aufbauen, unter anderem zur islamistischen HTS-Miliz, die am Sturz von Assad ganz wesentlich beteiligt war, nun die Macht in den Händen hält, aber auch auf einer Terrorliste der EU steht und mit Sanktionen belegt ist. Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg fordert Umsicht und Geduld.
Wir dürfen ja nicht naiv sein, aber es gibt ja nicht nur die HTS, es ist momentan unglaublich viel im Fluss in Syrien. Wir müssen mal schauen, wie sieht die Situation aus, wenn der Staub sich legt. Aber ich glaube, wesentlich ist, dass wir versuchen, Dialogkanäle aufzubauen.
Ob die Europäische Union die HTS oder einzelne Mitglieder von der Terrorliste nehmen wird, da will sich die Außenbeauftragte Kaya Kallas im Moment nicht festlegen. Dazu sei es noch zu früh. Wir müssen erst mal sehen, auf welcher Ebene wir mit der neuen Führung zusammenarbeiten und wie sich die Dinge entwickeln. Da geht es ja nicht nur um Worte, sondern auch um das, was getan wird. Das kann Wochen und Monate dauern, bis man sieht, ob sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln. Und dann sind wir offen dafür, weitere Schritte zu diskutieren. Genau den richtigen Zeitpunkt sehen die 27 Außenministerinnen und Außenminister für das 15. Sanktionspaket wegen des Ukraine-Kriegs gekommen. Diesmal geht es um die russische Schattenflotte, mit der Moskau das Ölembargo umgeht, um nordkoreanische Offizielle, weil Nordkorea Russland mit tausenden Soldaten unterstützt, um chinesische Unternehmen, die Bauteile für die russische Rüstungsproduktion liefern, und um Personen, die unter anderem für sogenannte hybride Angriffe auf Deutschland und andere Länder verantwortlich sein sollen. Das ist eine klare Botschaft, sagt Kallas.
It sends a clear message that whoever enables this war to continue has a price to pay.
Wer eine Fortsetzung des Krieges ermögliche, der habe einen Preis zu zahlen. Auf die Diskussion um eine Entsendung von Soldaten in das Kriegsgebiet will sich die Außenbeauftragte nicht weiter einlassen. Erstmal muss da Frieden sein, bevor man Friedensbewahrer schickt. Aber Russland lässt ja von seinen Zielen nicht ab, also da können wir nicht drüber diskutieren.
Thomas Speckhofen aus Brüssel. Es ist knapp 4 Jahre her. Im Februar 2021 stellte die Drogenfahndung im Hamburger Hafen in Containern aus Paraguay 16 Tonnen Kokain sicher. Doch mehrere Beschuldigte konnten sich bei der Razzia absetzen. Schon damals war ein Staatsanwalt aus Hannover unter Verdacht geraten. Später verdichteten sich die Vorwürfe gegen ihn. Jetzt müssen aber erst einmal Teile des Drogenprozesses, an dem genau dieser Staatsanwalt beteiligt war, neu aufgerollt werden. Das wollen wir uns erklären lassen von Benedikt Strunz aus dem Investigativressort, der für NDR Info an der Recherche beteiligt war. Anlass dafür, dass nochmal verhandelt werden muss, ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs an seiner Dienststelle in Leipzig. Was genau entschieden die Richter?
Der BGH hat heute ein Urteil im 16-Tonnen-Verfahren aufgehoben. Dabei ging es um einen Spediteur aus Niedersachsen, der war 2023 zu einer Haftstrafe von 12,5 Jahren verurteilt worden. Und zwar, weil er dabei geholfen hat, diese riesige Menge Kokain nach Deutschland, nach Hamburg zu schmuggeln. Das Problem, nachdem der Mann festgenommen wurde, hatte er auch gegen einen Staatsanwalt ausgesagt, gegen Jascha G. Und hat der Polizei eben erzählt, hör zu, dieser Staatsanwalt, der dieses Verfahren gegen mich führt und gegen diese Bande, der ist ein Maulwurf. Der hat mit uns zusammengearbeitet. Trotzdem wurde der Staatsanwalt Jascha G. in dem Verfahren belassen. Er wurde nicht abgezogen. Und der BGH hat nun Folgendes entschieden heute. Es war zwar rechtmäßig, dass der Staatsanwalt Jascha G. in dem Verfahren geblieben ist, weil er noch einen zweiten Staatsanwalt an seiner Seite hat. Insofern sei das alles fair gewesen. Aber das Landgericht Hannover habe in seinem Urteil nicht berücksichtigt, dass dieser Spediteur Jonas H., der da diese Aussage getätigt hat, mit seiner Aussage dazu beigetragen habe, diesen Fall wirklich voranzubringen, ihn aufzuklären. Und deshalb wurde das Urteil gegen ihn heute aufgehoben.
Und was bedeutet das für den 2023 Verurteilten?
Das bedeutet zunächst mal für den, dass er sich freuen darf. Ich habe heute mit seinem Anwalt gesprochen, der sagte mir, wir sind sehr, sehr zufrieden mit dieser Entscheidung, denn das Landgericht Hannover wird nun noch einmal über das Strafmaß entscheiden müssen, über diese 12,5 Jahre. Und dabei geht es sicherlich auch um die Reduktion des Strafmaßes. Also es wird weniger wahrscheinlich dabei rauskommen. Und es wird in diesem Verfahren, das ist so ein Seitenaspekt, auch darum gehen, welche Rolle denn nun eigentlich der Staatsanwalt Jascha G. in diesem ganzen Ermittlungsverfahren gespielt hat. Also da darf man gespannt sein.
Und dann wenden wir uns jetzt nochmal dieser Figur des Staatsanwalts zu, die ins Zwielicht geraten ist. Was genau wird ihm vorgeworfen?
Ja, es ist eine verrückte Geschichte. Dem Mann wird im Grunde vorgeworfen, dass er eine Doppelrolle gespielt hat. Zum einen eben hat er die Ermittlungen geleitet in diesem Fall, immerhin dem bis dato wirklich größten Kokainverfahren in der europäischen Geschichte. Und das war aber eben nur die eine Rolle. Zum anderen soll er während dieser Ermittlungen dieser hannoverschen Bande Informationen aus dem Ermittlungsverfahren heraus verraten haben. Und zwar für Geld, also für Geldzahlungen, sodass sich zumindest ein Teil der Bande dann auch absetzen konnte, bevor Polizei und Zoll zuschlagen konnten. Mittlerweile hat sich dieser Verdacht so weit erhärtet, dass er seit einigen Monaten wirklich in Untersuchungshaft sitzt. Übrigens, er selbst beteuert seine Unschuld.
Warum sitzt er aber dann noch vergleichsweise frisch in Urhaft, wenn diese Vorwürfe doch damals schon im Zuge der anderen Ermittlungen und auch des Verfahrens erhoben wurden?
Ja, das ist eine der großen Fragen, die bisher noch nicht so ganz geklärt sind. Es gibt diese Vorwürfe seit 2022. Sie haben sich dann nochmal verdichtet. Es gab sogar eine Durchsuchung bei diesem Staatsanwalt, und zwar 2 Wochen bevor dieser Kokainprozess, bevor es da zur Hauptverhandlung kam. Man hat sich trotzdem entschieden, in der Staatsanwaltschaft Hannover ihn da zu belassen. Er konnte da weitermachen. Es gab dann neue Vorwürfe 2024, die wirklich dringend dann waren. Und er konnte trotzdem noch an einem Urteil mitwirken, was dann im August 24 gefällt wurde. Und da stellen sich natürlich ganz, ganz große Fragen. Warum konnte das so sein? Wer hat das alles entschieden?
Tja, welche justizpolitischen Dimensionen hat also der Fall?
Also der hat diese politischen Dimensionen auf jeden Fall. Ich habe ja gerade einmal sozusagen aufgezählt, wann da was passiert ist. Und eine Frage, die das alles überrangt, ist halt die Frage, wer ist dafür verantwortlich, dass dieser Mann da im Amt bleiben konnte, beziehungsweise zumindest an diesem Fall bleiben konnte. Und da zeigen natürlich viele Finger von der Opposition jetzt auf das Justizministerium. Und es wird die Frage gestellt, hat das Justizministerium hier in ausreichendem Maße seine Aufsichtspflicht über die Staatsanwaltschaft Hannover wahrgenommen? Oder hätte da nicht die Justizministerin zu einem deutlich früheren Zeitpunkt sagen müssen, das geht so nicht? Ich will noch was Zweites sagen, das ist nur der eine Teil der Vorwürfe, die jetzt hier diskutiert werden. Das andere ist, es gibt noch einen weiteren Verdacht, nämlich dass es noch einen zweiten Maulwurf gibt. Der soll bei der Polizei Niedersachsen sein und der ist bisher offenbar noch nicht gefunden. Also dieses Thema dürfte uns noch eine ganze Weile beschäftigen.
Dann nochmal zum Drogenprozess, der jetzt eben wieder aufgerollt wird. Die Razzia, bei der einige türmen konnten aufgrund von Hinweisen, liegt jetzt knapp 4 Jahre zurück. Sind die Ermittler denn in der Zwischenzeit denen auf die Spur gekommen, die sich damals absetzen konnten?
Ja, das sind sie. Also der dringende Verdacht ist, dass diese Männer in Dubai sitzen. Dubai hat sich in den vergangenen Jahren zu so einem Gangsters Paradise entwickelt. Man kann da schön, warm und friedlich und mit allem Luxus leben. Und der große Vorteil, dieses Land liefert nur sehr, sehr zurückhaltend aus, ist auch so eine Art Geschäftsmodell. Mein persönlicher Eindruck, meine persönliche Erfahrung ist aber, dass wirklich viele Kriminelle auf der Flucht früher oder später irgendwann in ihre Heimat zurück wollen. Und ja, wer weiß, eventuell könnten die Ermittlungen gegen diesen Staatsanwalt Jascha G. ja jetzt eine gute Gelegenheit sein, um sich an die Staatsanwaltschaft Osnabrück zu wenden, denn die führt dieses Verfahren, um da dann ja einen Deal als Kronzeuge auszuhandeln. Wäre zumindest ein günstiger Zeitpunkt, aber das ist nur Spekulation.
NDR-Info-Reporter Benedikt Strunz. Wie vielen Menschen der Zyklon Chido auf der französischen Inselgruppe Mayotte im Indischen Ozean das Leben geraubt hat, wird wohl erst in einigen Tagen oder Wochen gewiss sein. Frankreich hat inzwischen die Hilfe für sein Überseegebiet anlaufen lassen, aber die Schäden, die der Jahrhundertsturm bewirkt hat, wirken unermesslich. Chido war am Sonnabend mit Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 220 Kilometern pro Stunde über Mayotte gefegt und hatte eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Franziska Fiedler berichtet aus Paris.
Die Bilder könnten eindringlicher nicht sein. Da, wo mal Häuser waren auf Mayotte, sind jetzt nur noch Trümmer. Es scheint, als seien die Gebäude wie Kartenhäuser zusammengeklappt. Die Ausmaße des Zyklons Chido für viele Bewohner immer noch unbegreiflich. Apokalypse, Chaos, eine Horrorvision. Erinnern Sie sich an The Walking Dead? So sieht es hier aus, als hätte eine Atombombe eingeschlagen. Nichts steht noch. Wie viele Todesopfer es gibt, immer noch unklar. Nachdem der Zyklon Freitagabend über Mayotte hinweggezogen ist, sind bislang immer noch nur rund 20 Tote bestätigt. Der Präfekt von Mayotte befürchtet aber mehrere 100 Opfer, vielleicht sogar 1000. Kaum jemand dringt gerade zu den besonders betroffenen Gebieten durch. Die Bewohner helfen sich selbst, versuchen Angehörige zu bergen. Mayotte braucht Helfer, um die Menschen aus den Trümmern zu befreien, um an Wasser zu kommen, an Nahrung, Medizin. Wir brauchen hier wirklich Hilfe. erzählt eine Krankenschwester in der Hauptstadt Mamoudzou. Dazu muss man wissen, Mayotte ist das ärmste Departement Frankreichs. Die Infrastruktur, also Straßen, Gebäude, Krankenversorgung, all das ist kaum mit dem Rest Frankreichs zu vergleichen. Getroffen hat der Sturm jetzt vor allem die Slums, wo tausende illegal Eingewanderte wohnen. Sie sind vor allem von den benachbarten afrikanischen Inseln nach Mayotte gekommen. Ihre Häuser liegen jetzt in Schutt und Asche. Viele sollen sich aus Angst vor Abschiebung nicht in die Schutzzentren getraut haben. Die Senatorin Salama Ramia sagt im französischen Fernsehen, es fehle jetzt an allem. Die Leute versuchen irgendwie zurechtzukommen. Das ist so hart, wenn sie dir sagen, ich will nur was zu essen oder zu trinken für die Kinder. Wir wissen dann nicht, was wir ihnen antworten. Das ist eine echte Notlage. Frankreich versucht jetzt vor allem von La Réunion zu unterstützen, mit einer Art Luftbrücke. Flugzeuge transportieren so viele Helfer und medizinisches Material wie möglich. Schwerverletzte werden wiederum nach La Réunion ausgeflogen, um dort behandelt zu werden. Am Vormittag hat sich der französische Innenminister Bruno Retailleau selbst ein Bild der Lage gemacht. Ich will mich erstmal bedanken für alles, was Sie bislang getan haben und vor allem für das, was alles noch auf Sie zukommen wird. In Paris soll am Abend in einer Krisensitzung über weitere Hilfen gesprochen werden. Präsident Macron hat dazu eingeladen. Auch Ursula von der Leyen hat aus EU-Sicht bereits Hilfen angekündigt. Mayotte wird sie alle gebrauchen können. Es wird wohl noch Wochen dauern, bis sich die Lage auf der Insel normalisiert.
Das waren die NDR-Info-Themen des Tages am Montag.